Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. 5 Uhr in Deutschland, Österreich, Schweiz. Grüße gehen raus an alle, die uns nach wie vor supporten, auch in dieser etwas schwierigen Phase. Aber wir halten alle zusammen als Community und Gott sei Dank gibt es ja immer noch den guten alten Montag seit letzter Woche. Jeden Montag eine neue Doppelfolge und ich bin auch in dieser Woche wieder nach der dritten Folge da gesessen und hab mir gedacht, ey, Gott sei Dank gibt es noch eine zweite Folge, ja. Weil die erste Folge war wieder, oder? Ist so, nach der ersten Folge denkst du dir, Alter, wie schnell vergehen bitte 50 Minuten, ne?
Absolut.
Ist richtig krass.
Ja, das tut so weh jedes Mal, wenn dann du merkst so langsam, dass die Folge sich jetzt, also so einen kleinen Cliffhanger aufbaut für die nächste Folge und dann denkst du dir, nee, das kann jetzt nicht sein, ich brauche noch mindestens 10 Minuten in dieser Folge alleine, aber Gott sei Dank releasen sie immer zwei, weil mit einer wäre ich nicht bedient. Da würde ich mir dann die Leaks reinziehen und alles jetzt schon illegal runterladen. Hast du das mitbekommen, dass bis Folge 8 alles geleakt wurde leider?
Ich habe es mitbekommen, ja, aber ich habe alle Nachrichten ignoriert, weil ich will es einfach ganz normal, Step by Step, so wie alle anderen da draußen, Woche für Woche gucken. Ja. Und ich muss auch ehrlich sein, ich freue mich auf diesen Tag, auf diesen Morgen total. Es hilft mir, mich ein bisschen abzulenken. Vor allen Dingen, selbst wenn die Folgen vorbei sind, arbeitet mein Kopf danach total. Also ich denke dann halt nochmal über alles nach und bereite mich dann natürlich auch ein bisschen auf den Podcast vor, über was kann man reden. Und es ist so viel Input auch für mich selber, der in dieser Zeit einfach, ja, da war ich, wie alt war ich da? 1-2 Jahre alt. Und deswegen ist es so schön, das jetzt alles nochmal aufsaugen zu können, auch mit Bildmaterial. Und deswegen will ich mir das selber nicht vermiesen, mir jetzt da alles reinzuziehen und dann sitze ich da und denke mir, ja geil,
das ist... Ja, dann ist es halt vorbei und ich habe mir auch gedacht, als mir die Links geschickt wurden, pass auf, ich bin einfach lieber Fan, als dass ich jetzt Content Creator bin. Ich will nicht derjenige sein, der jetzt für jeden Montag dann perfekt vorbereitet ist und schon vorproduzieren kann. Ich will einfach Fan sein und ich werde Fan bleiben und deswegen habe ich gesagt, nope, ich hole mir keine Links, ich schaue es mir auch nicht in schlechterer Qualität an, das muss man ja auch sagen. Also egal wie gut diese Quali jetzt dann letztendlich sein würde, es ist ja trotzdem nicht das gleiche wie dieses Feeling, was du hast, wenn du morgens auf Netflix gehst und das Ding dir halt wirklich in der höchstmöglichen Resolution anschaust. Das ist einfach nochmal was ganz anderes und da bin ich einfach viel zu gerne Fan und werde mir das auch immer halten und werde da jetzt nicht groß hingehen und sagen, ja, aber wenn ich das jetzt vorproduziere, also wenn ich schon wüsste, was passiert, dann kann ich ja vorproduzieren für nächsten Montag, scheiß drauf. Da habe ich lieber einen stressigen Montag, als dass ich mir dieses Fan-Dasein nehme.
Ja, verstehe ich total. Es erinnert mich auch tatsächlich ein bisschen an die Kindheit, wenn man so früher so drauf gewartet hat, so um 18 Uhr King of Queens, um 19 Uhr Dragon Ball.
Oder um 19 Uhr Dragon Ball, sowas von.
Wirklich, und du dann immer so, 19, egal wie lang Training lief oder egal was, ey, ich musste um 19 Uhr zu Hause sein, weil, keine Ahnung, dann vergisst irgendjemand das Ding einzuprogrammieren, damals noch Videokassette, Legendary, und dann sitz ich da und dann bist du nämlich am Arsch, weil nichts ins Internet gehen und nachgucken oder sonst irgendwas, ey. Nee,
gab ja kein YouTube oder so. Wir klingen gerade richtig alt für unsere Zuhörer, aber das war wirklich so. Ich sag das oft zu meiner kleinen Schwester, wenn ich mit ihr über irgendwas spreche und dann sage ich ihr immer, ja, du musst dir vorstellen, als wir damals jünger waren, wir konnten nicht auf YouTube und einem Let's Player zugucken, wie er durch irgendein Spiel durchmarschiert. Wir mussten selber herausfinden, ohne Internet, wie man durch so ein Spiel durchkommt. Manchmal hast du das auch gemacht? Gerade für Pokémon hast du dir diese fette Spielanleitung gekauft? Das war so ein
absolut
dickes Buch.
Ey, ja, was, ne? Für Schinken. Ey,
Schinken. Irgendwie hatte das jeder von Pokémon, vor allem von den ersten beiden. Das hat so viel geholfen, weil, ey, bei manchen Dingen, du wusstest es einfach nicht. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe bei Pokémon Blau und Rot, bis ich dieses scheiß Blitz bekommen habe? Ja. Kennst du noch die Blitz-VM?
Ja.
Ja, ohne die konntest du nicht in so einen Tunnel gehen.
Ich weiß.
Ich hab nicht rausgefunden, wo ich das bekomme, bis ich das dann in der Spielanleitung irgendwann nachgelesen habe.
Es ist zu dunkel, du kannst hier nicht weitergehen.
Genau. Und ich war damals auf so einem Trip so, nein, ich schaff das. Ich wollte diese Fehlermeldung nicht, weil ich dachte mir, ah komm, ich schaff das schon irgendwie. Ich laufe da jetzt rein und taste mich einfach Schritt für Schritt. Aber es ist unmöglich. Es war einfach zu dunkel, du hast nichts gesehen.
Ja, ja. Und da musst du wieder in jede Hütte reingehen, weil du keine Ahnung hast, wer verdammt nochmal die Story weitertreibt. Ja, das sind schon.
Und dann fragt dich irgend so ein Bauer, ja, willst du deine Tangela gegen meinen Schlurp tauschen? Und dann sagst du nee, und dann sagt er, oh, okay, ist nicht schlimm, aber hier ist eine VM oder so. Also das war immer so random. Du wusstest überhaupt nicht, wer dir jetzt irgendwo was gibt. Manchmal hat auch nur einfach einer gesagt, ich fliege gerne auf meinem Taubsi. So, und das war sein Dialog. Und dann musstest du zum nächsten gehen und mit dem sprechen, ey. Mega witzig.
Eigentlich ist das ein geiler Folgenname. Ich fliege gerne auf meinem Taubsi.
Okay, warte, ich mach mal eine Liste.
Aber tatsächlich, um vom Pokémon wieder zurück zum Basketball zu kommen, es spiegelt auch diese 80er, 90er wieder. Man hatte nicht die Möglichkeit, alles sich im Internet reinzuziehen, zu konsumieren, die ganzen Stars. Man musste viel selber gucken. Es gab auch eine Szene mit Rodman, wo man ihn mit dem kleinen Jungen gesehen hat. Dann hat er ihm die Schuhe geschenkt und sowas. Das feiere ich so, weil ich weiß halt dann, dieser Junge, der hatte kein Internet, sondern der hat sich da wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie teuer über die Eltern Tickets geholt, um den einmal irgendwie sehen zu können und wie oft die Danke sagen und wie deren Augen strahlen. Und wir machen heute Insta auf, ach ja, LeBron James, hat wieder einen Wein getrunken. Okay, cool.
ja, das stimmt.
Und das Geile ist ja, dass er letztens noch eine Story hochgeladen hat, wo du, das hast du sogar gepostet, wo er irgendwie Radtraining macht und in den Alpen unterwegs ist. Dann hat er, glaube ich, reingeschrieben, bevor es ein Vino gibt oder so.
Also der ist so auf diesem Weintrip hängen geblieben. Ich verstehe das gar nicht so, weil, also ich verstehe ja in Maßen Wein und ich verstehe auch, dass in der NBA das Weinthema sehr verbreitet ist und die sich alle so ein bisschen als Weinkonnoisseure sehen und sich da auch drüber austauschen. Aber es wirkt halt wirklich mittlerweile so und auch mit seiner Marke verbunden, es wirkt wirklich so, als würde der Typ jeden Tag sich eine Flasche Wein ballern. Und also selbst wenn er das tut, ich würde das halt auch nicht unbedingt mit meiner Marke so assoziiert haben wollen, oder?
Ja, schwieriges Thema. Also das fällt natürlich schon auf. Andererseits, er soll sein Leben genießen, aber man soll natürlich nicht jeden Tag Alkohol trinken. Aber keine Ahnung, vielleicht denkt sich LeBron James gerade eben so, yo, wenn ich schon keinen Ring mehr gewinne, dann kann ich mir zumindest einen geilen Wein. Nein, ich glaube, das ist ein Profisportler, der hat sich schon unter Kontrolle. Und ich denke auch, dass der durchaus weiß, wie seine Außenwirkung ist. Letztendlich muss da jeder selber draußen wissen. Die anderen machen TikTok-Videos, das mögen manche Leute nicht. Die anderen spielen nur noch PlayStation, posten das. Der andere trinkt nur noch Wein. Man bekommt gerade sehr, sehr viel mit von dem Charakter von vielen da draußen, was auch ganz interessant ist, weil natürlich auch die ganzen Stars zu Hause rumgammeln und nicht wissen, was sie machen sollen. Wir haben letztens schon mal drüber gesprochen, jetzt ist halt vorbei mit, oh ja, am Anfang bin ich kreativ und mache ich einen Dreier-Contest zu Hause. Ja, das ist einmal geil und dann interessiert es aber keine Sau mehr.
Ja, das war alles so einmal cool und jetzt beim dritten, vierten, fünften Mal. Du siehst jetzt, finde ich, auch weniger dieses Live-Gehen miteinander.
Ja.
Das war ja am Anfang auch mega verbreitet und jetzt hat mittlerweile jeder gemerkt, okay, das guckt sich eh keiner an, wenn sie nicht zufällig live dabei sind.
Jetzt haben sie aber bald vielleicht endlich wieder was zu tun, damit wir den Übergang rüberkriegen zum... Wir wollen am Anfang ein bisschen über aktuelle News quatschen und dann reden wir natürlich über die dritte und vierte Folge, aber es gibt halt Neuigkeiten und zwar hieß es jetzt am Anfang der Woche... Geil, heute ist Dienstag, also gestern. dass am 1. Mai die Trainingsfacilities aufmachen dürfen. Jetzt gab es gestern die offizielle Bestätigung auch von Vosch nochmal bestätigt, dass ab dem 9. die Teams wieder trainieren dürfen unter 1 Million Auflagen und keine Ahnung, es dürfen glaube ich auch nicht irgendwie alle trainieren. Aber es ist zumindest mal ein erster Step, weil wir wissen, vor 1-2 Wochen gab es auch eine News. Und zwar, dass die Teams auf jeden Fall 30 Tage brauchen Vorbereitung, bevor sie wieder in den aktuellen Betrieb gehen können. Weil du kannst halt nicht vom Sofa, von Wein, aufstehen und dann spielst du mal gegen Kawhi Leonard oder Giannis Antetokounmpo Basketball. Also das heißt, können wir ein bisschen Hoffnung haben jetzt, 9. Mai, dass wir vielleicht in 30 Tagen Anfang Juni, was übrigens auch ganz kurze Side-Info für euch, und gerade eben so bei vielen Fußballverbänden der Plan ist, egal ob das die Bundesliga ist, Premier League etc., alle gerade mal so Anfang Juni. Können wir ein bisschen Hoffnung haben, dass es Anfang Juni auch in der NBA weitergeht oder denkst du dir nach wie vor, Meine Hoffnung ist irgendwo ganz, ganz weit unten am Boden. Ne?
Naja, nee, also Anfang Juni ist schon realistisch. Also es kommt ein bisschen darauf an, es kann auch Mitte Juni werden. Was halt wirklich schwierig ist im Moment festzustellen, darüber gibt es einfach keine Infos, ist, wie das wirklich funktionieren wird. Weil es heißt zwar, ja, wir würden gerne die Practice Facilities wieder aufmachen, aber unter den Auflagen ja erstmal, es dürfen nur 3 oder 4 Spieler maximal irgendwie in einer Gruppe miteinander trainieren. Das heißt, richtiges Basketballtraining kann ja gar nicht stattfinden, sondern nur eher Individualstuff. Und dann hängt das Ganze ja auch sehr stark davon ab, was immer die Politik entscheidet. Also in den USA weiß ich, dass die Politik am liebsten die ganze Zeit alles offen hätte und die eigentlich überhaupt nichts schließen wollen und einfach die ganzen Todesfälle in Kauf nehmen, wie so Verrückte, aber es wird halt nicht die ganze Zeit so sein, höchstwahrscheinlich, und es, worüber wir gerade auch gesprochen haben, also ihr merkt schon, ich bin selber so ein bisschen im Stocken, weil es einfach so viele Variablen gibt, die wir bisher nicht überblicken können, aber worüber wir beide auch im Vorgespräch gerade geredet haben, war halt die Tatsache, dass du nicht wirklich weißt, können die Teams denn hin und her fliegen. Also das wird halt höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Was ich jetzt gehört habe, das habe ich aber nur in einem Podcast gehört, und habe es jetzt hier nirgendwo bei Woj oder so gefunden auf Twitter, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie akkurat das ist. Ich habe gehört, dass es wohl in Orlando oder an einem bestimmten Ort ein großes, also sozusagen eine große Zusammenkunft von der NBA kommen soll. Da kommen dann auch die Fernsehteams hin und dann wird da, wie lange auch immer, einen Monat lang der NBA-Champion ausgespielt oder 2 Monate lang. Also weißt du, dass die alle an einem Ort sind und man die ganze Zeit auf den gleichen Courts spielt, dass nicht hin und her geflogen wird.
Ja.
Ob das jetzt für alle Teams da der Fall sein wird, ob alle Teams überhaupt verreisen dürfen, ich weiß es nicht. Also da sind zu viele Fragen offen. Was wir halt sagen können ist, dass schon ein deutlicher Push gerade da ist und dass eben die Trainingsfacilities zumindest jetzt Mitte Mai wohl wieder aufgemacht werden in den meisten Staaten. Wobei man auch sagen muss, das berichtet Woj auch, dass viele NBA-Teams auch gesagt haben, sie haben da eigentlich keinen Bock drauf. Also sie sind nicht 100% davon überzeugt, dass es schon Zeit wäre, die Trainingsfacilities wieder aufzumachen.
Und das sind die ganzen Variablen, die du angesprochen hast, die man erstmal alle erfassen muss und dann muss man ein Plankonzept vorlegen. Wir beide sind uns relativ sicher, also ein großes Problem ist einfach die Location. Das stelle ich mir einfach unmöglich vor, dass du ganz normal diesen West-East-Coast-Betrieb aufrechterhalten kannst, weil der Aufwand einfach viel, viel zu groß ist. Deswegen würde es Sinn machen, alle irgendwie an einem Ort zu versammeln, was natürlich auch die Gefahr, wenn es einer hat. Es ist halt, wenn es einer hat und der gibt's weiter, das ist dann, glaube ich, immer auch so. Du brauchst natürlich auch unfassbar viele Tests. Auch das ist nach wie vor ein riesengroßes Thema. Hat man genügend Tests? Braucht man die Tests sicher an anderer Ort und Stelle? Auch in Deutschland ist das ein Thema für die Bundesliga und dies, das und jenes. Und dann tatsächlich auch letztendlich die Frage, du kannst die Spieler ja nicht zwingen. Also wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der ein Risikopatient ist, sei mir nicht böse, wenn meine Mom, mein Dad Risikopatient ist, dann könntest du mich mal sonst wo, dann gehe ich ganz bestimmt nicht raus und spiel Basketball, hol mir das Ding, fahr nach Hause, wenn es blöd läuft und gib's halt weiter. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen an die Psyche der Spieler denken, die, glaube ich, jetzt auch nicht alle zu Hause sitzen und denken sich, boah, geil, Party, mal frei. Ich glaube, dass das für viele auch eine psychische Belastung ist, wie für uns alle, was auch überhaupt kein Problem ist, weil die ganze Zeit immer Social Distancing, ey, so blöd klingen mag, ey, dir fehlt ja sogar der einfache Handschlag mit irgendwelchen Leuten oder meine Umarmung oder keine
Danke.
Ahnung was.
Ja,
ey,
ja.
Also, ich muss ehrlich sein, an meinem Geburtstag war mein Bruder da, meine Nichte und meine Eltern. Wir waren insgesamt 5 Leute und da habe ich seit über vier Wochen mal wieder eine Umarmung bekommen. Ey, ich will ehrlich zu euch sein, ich musste mich zusammenreißen, dass ich nicht heule, bloß wegen so einer Kleinigkeit, weil du das einfach überhaupt nicht mehr gewohnt bist, diese Nähe. Und deswegen, glaube ich, muss man auch echt gucken, sind überhaupt alle Spieler bereit? Sind überhaupt alle Teams bereit? Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, ähnlich wie es die BBL jetzt plant, dass vielleicht die NBA tatsächlich reduziert. Dass man überhaupt erstmal die Teams fragt, wollt ihr überhaupt, fragt bitte mal eure Spieler. Wenn natürlich von einem Kader von 15 Leuten irgendwie 10 sagen, hey, yo, tut mir leid, aber in der aktuellen Situation will ich nicht spielen. Also du hast vollkommen recht, da sind so viele Fragezeichen dahinter. Aber das mit der einen Location, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, weil das Fernsehteam müsste nicht die ganze Zeit rumreisen wie bekloppt. Du hättest die Spieler alle an einem Ort, du könntest halt vor allen Dingen auch deine ganzen Testkapazitäten an einem Ort bündeln und müsstest nicht, ja, ich brauche jetzt da 100 Tests und da 100 Tests und da 100 Tests. Aber ich in meinem Kopf, ey, es findet einfach noch nicht statt. Also irgendwie vor jedem Team, vor allen Dingen, du brauchst ja dann diese Schnelltests. Ich habe gar keine Ahnung, wie schnell kann man überhaupt mittlerweile jemanden testen, ne?
Weiß ich auch nicht. Ja. Also in der, boah, nee,
keine Wo sind die Ahnung. Ganzen Virologen?
Ja, wo sind sie? Nicht bei uns. Zu der Sache noch, also bisher haben sich jetzt nicht die Spieler geäußert, sondern es ging wirklich nur um die Teams und die Teams an sich. Also der Großteil der Teams hat wohl gesagt, uns ist das Ganze noch zu riskant. Wir hätten gerne einen besseren Plan von der NBA, beziehungsweise wir hätten gerne mehr Infos, die Sicherheit unserer Spieler und unserer Angestellten gewährleistet. Und dann gibt's aber auch ein paar Teams, die wohl sagen, nee, alles okay. Wir glauben, dass wenn man die Facilities wieder aufmacht, dass das dort alles sauber und sicher genug ist und dass dort alles überwacht wird und dass es da eben keine Gefahr gibt. Ich finde deinen Punkt richtig gut, dass du gesagt hast, die Risikogruppe oder manche Leute haben Risikopatienten daheim. Ich habe Risikopatienten in meiner Familie und würden die jetzt anfangen, hier die Basketballsaison, die nicht zu Ende gespielt wurde, also meine aus der Landesliga hier in Bochum, wenn die jetzt plötzlich wieder den Betrieb aufnehmen würde, ich würde nicht spielen. Ich würde einfach nicht spielen, ich würde auch noch nicht ins Training gehen. Also ich habe mich mit der Idee abgefunden, okay, ich werde in Teamtraining und überhaupt wieder in der Mannschaft sein und mit denen trainieren, mit denen spielen, werde ich zu Beginn der nächsten Saison, also sprich sowas wie Oktober, November, ich werde davor in kein Training gehen, solange ich nicht weiß, dass es irgendeinen Schutz gibt, weil ich kann es halt echt in mir haben und als Sportler habe ich ein relativ geringes Risiko, dass es überhaupt bei mir ausbricht, sondern laufe ich aber damit rum 3 Wochen und bin eben bei den Risikopatienten aus meiner Familie und stecke die an, das kann ich ja nicht machen. Und so werden das auch viele NBA-Spieler sehen. Also Karl Anthony Towns Mom ist jetzt schon verstorben an dem Virus, aber frag den mal davor, der wusste ja auch, seine Mom hat Vorerkrankungen, frag den mal davor, ob er gespielt hätte. Safe nicht. Und da wird es genug Spieler geben, die gesundheitliche Probleme in der Familie haben und die werden dann auch nicht spielen.
Ja, also ich würde auch auf gar keinen Fall spielen. Also mir ist auch egal, wie viele Lockerungen es gerade eben geben mag. Und von mir aus könnte alles wieder aufmachen, alle Fitnessstudios und was weiß ich. Ich habe für mich auch entschlossen, die nächsten Monate, ich bleibe einfach zu Hause. Weil erstens, du musst dich selber schützen, du musst deine Leute schützen. Genauso alle fordern irgendwie Fitnessstudios. Hey, bin ich völlig wahnsinnig. Und dann kommen alle mit, ja, das kann man ja desinfizieren und ey, komm schon, ist doch lächerlich. Also das ist ja genauso wie, ja, dann spielt halt gleich Basketball ohne Kontakt, ja, wobei das funktioniert sogar, werfen alle nur noch Dreier, ist ja.
Also so ein alter Typ würde jetzt sagen, ja, die NBA heute ist doch sowieso ohne Kontakt.
Ja. Ja, absolut. Ich stelle es mir gerade so richtig vor, so jemand aus den 70ern, 80ern. Ja, ist doch kein Problem heutzutage.
Ja, als ich Fan war, da haben sie sich noch richtig verprügelt auf dem Feld, du.
Ja, da freue ich mich später, wenn wir drüber quatschen, wie sie sich aufs Maul gegeben haben.
Ja. Wissen sie.
Nee, also die NBA und die Teams sind sich nicht so ganz einig. Also wir müssen uns da definitiv noch... Alter, bohrt gerade mein Nachbar.
Oh yeah.
Oh my goodness, bitte. Ist nicht sein Ernst.
Oh yeah, komm, zieh durch.
Okay, warte, er hat wieder aufgehört. Ihr seid live dabei?
Ja.
Okay.
Weißt du, was lustig ist? Bei mir, mit 2 Wohnungen unter mir, die hatten einen Wasserrohrbruch und... Oh, da ist er!
Alter, er bohrt halt direkt an der Wand, wo ich sitze. Ist halt nicht sein Ernst, Mann. Ja, es ist halt krass. Das hört man halt so heftig. Alter, er zieht halt straight durch, Alter. Will er bei mir rauskommen? Was macht er? Ja, da müssen wir ganz kurz...
Sollen wir eine Pause einlegen?
Ja, lass ganz kurz.
Später verabreden?
Ja, lass ganz kurz Pause machen. Ja, Freunde, ihr habt das gerade eben mitbekommen. Da musste ich jetzt einmal rübergehen und den Dennis Rodman auspacken. Ne? Da habe ich jetzt gesagt, ey, yo, also das geht mal gar nicht klar. Nein, alles easy und entspannt. Er ist gerade eben frisch eingezogen. Gott sei Dank, sowieso kaum Lärm. Aber jetzt in dem Moment, ich habe am Anfang erstmal gedacht, ey, was ist das für ein Störgeräusch? Dann tue ich meinen Kopfhörer so leicht zur Seite und dann denke ich mir, okay, er bohrt gleich bei mir einfach in die Rückwand von meiner Wohnwand. Ja, deswegen Sorry für die ganz kurze Unterbrechung, aber vielleicht wollt ihr auch einfach sagen, Max und Björn, ey, ihr wolltet eigentlich noch über die Folgen labern und jetzt redet ihr die ganze Zeit über die NBA und BBL. Ich glaube, wir haben da jetzt einfach alles gesagt. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, wie es genau weitergeht, bis die kompletten Pläne vorliegen. Ich glaube, alle wollen weitermachen. Man muss aber auch einfach alle Umstände berücksichtigen und das Ganze natürlich erst fortsetzen, wenn es auch wirklich für alle sicher ist. Aber ich glaube, wir kriegen vielleicht im Mai noch nicht, aber im Juni mal wieder Basketball zu sehen. Gut.
Hoffen wir es.
Kommen wir rüber zu Folge 3 und Folge 4. Und ich glaube, jeder war einfach nur mega heiß auf diese dritte Folge, weil klar, über Michael Jordan gibt's viel zu erzählen. Über Scottie Pippen gibt's viel zu erzählen. Aber wer ist eigentlich dieser verrückte Kauz Dennis Rodman? Und da war man dann, glaube ich, schon nochmal gespannt, was packen sie aus? Und vor allem, so, du hast ja auch die Biografie gelesen, ne? Was mich ganz interessiert hat, vor allen Dingen, wie haben Michael und Scotty das gesehen? So, weil du kriegst ja von allen Seiten immer, ja, so war Rodman und so war Rodman, aber jetzt auch mal im Interview selber zu sehen, wie krass sie ihn akzeptiert haben, ich war manchmal echt geschockt. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass wenige Stars heute das zulassen würden. Oder was meinst du? Also einfach mal, ich wollte eigentlich nicht gleich am Anfang auf diese Vegas-Vacation draufkommen, aber das ist
halt... Ey, das war die beste Szene aus beiden Folgen. Ja, Leute, ich brauche einfach mal eine Pause. Kann ich bitte 3 Tage lang Party machen in Vegas mit ein paar Stripperinnen und Carmen Electra und vielen Drogen? Geht es klar, Phil Jackson und Michael Jordan? Ja, geht klar. Hau ab.
Wie siehst du es? Also... Ich hab's gefeiert, hab mich aber auch immer so ein bisschen dann gefragt, Professionalität heute. Auf der anderen Seite feiere ich's auch, dass er das halt einfach damals gemacht hat und dann auch noch Michael, Scotty und auch Phil Jackson dann noch gesagt haben, ja, hau ab, mach, aber ja, sei nach 48 Stunden wieder zurück. Jordan hat schon gesagt, der ist nach 48 Stunden niemals wieder am Start.
Und war er dann halt auch nicht.
Nee, war er dann auch nicht, also... Wie findest du es mit neutralem Blick? Fehlt dir die Professionalität oder sagst du, ey, jeder hat so ein bisschen seinen Freigeist und sie haben ihm das damals gelassen? Und was man ihm ja auch lassen muss, er hat selber gesagt, ey, ich war feiern, aber wenn ich zurück war, habe ich mir den Arsch aufgerissen, ne, im Training und auch im Spiel. Und auch Michael Jordan hat im Interview gesagt, eins kann man sagen, Rodman war immer da, wenn es drauf ankam. Ist die Frage, Professionalität hin oder her oder sagst du, das... Muss man so einem Spieler eingestehen?
Puh, ey, wirklich eine schwierige Frage, weil jetzt so mit dem Hintergrund und mit dem Wissen, ja, sie haben die Championship gewonnen, dann noch das dritte Mal in Folge, hakst du das alles so ein bisschen ab und sagst, ja, so war halt Rodman, ist halt so ein verrückter Typ gewesen. Ich weiß nicht, wie wir auf so eine Szene blicken würden, wenn sie die Championship nicht gewonnen hätten, beispielsweise 98 dann. Ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, dass in der NBA eine Menge Sachen passieren, die nicht an die Öffentlichkeit geraten, obwohl die Medienvertreter darüber Bescheid wissen. Aber sie können einfach nicht darüber berichten, weil wenn sie darüber berichten würden, würden sie ihren Zugang zu den Spielern verlieren. Also viele von diesen Reportern, die haben ja die Handynummer von den Spielern. Weißt du, wenn die ein Zitat brauchen für irgendeinen Artikel, die schreiben denen bei WhatsApp, ey, kannst du mir mal schnell was da und dazu sagen? Und das dieses Privileg würden die halt verlieren. Und also wenn du dich so ein bisschen mit der NBA-Medienlandschaft beschäftigt hast, dann bekommst du schon mit, dass da unterschwellig immer so ein bisschen angedeutet wird, ja, ey, wenn ihr da draußen wüsstet, was wir für Stories kennen über diese Jungs, das ist schon nochmal ein ganz anderes Level. Ich habe auch gehört, dass die nächsten Folgen nicht besonders schmeichelhaft sein sollen für Michael Jordan und seinen Lifestyle. Weil wenn wir mal, also ich gehe mal zurück, ich glaube Anfang der 90er in irgendeiner Playoff-Serie gegen die Knicks, da haben die Bulls die ersten beiden Playoff-Spiele verloren und Michael war einfach vor jedem Playoff-Spiel war der einfach nachts in Atlantic City und hat dort die ganze Nacht gezockt, also Atlantic City ist sowas wie Las Vegas an der Ostküste und hat da die ganze Nacht gezockt, hat die Nacht durchgefeiert und ist am nächsten Tag rübergekommen und hat ein Playoff-Spiel gespielt. Also ich glaube, die haben alle ziemlich viel Dreck am Stecken, wenn man über solche Themen spricht. Ich habe aber noch nie davon gehört, dass jemand sich so wirklich komplett vom Team abmeldet und sagt, ich wäre jetzt gern mal 48 Stunden lang feiern. in Vegas und du weißt halt auch, was da alles mit dranhängt, wenn es um Dennis Rodman geht. Zum Thema Professionalität maße ich mir auch kein Urteil an, weil auch da weiß ich mittlerweile, also bin ich so ein bisschen weg von dieser jugendlichen Naivität, wo man halt immer denkt, ja, die Spieler, die sind immer fokussiert und die sind daheim und wenn sie nicht daheim sind bei ihrer Frau, dann sind sie trainieren und dann sind sie beim Spiel und dann gehen sie wieder heim und spielen mit ihren Kindern, um auf so einem Level zu performen und da nicht komplett durchzudrehen. Brauchst du auch bestimmte Ventile. Und wie die bei den einzelnen Spielern aussehen, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall da. Deswegen, jeder von denen verhält sich auch mal sehr unprofessionell. Ich habe es nur in dem Ausmaß von Rodman einfach noch nie mitbekommen und fand es deswegen interessant. Und unprofessionell an sich auf den ersten Blick ist es auf jeden Fall. Dafür umso professioneller von Michael Jordan und vor allem von Phil Jackson, der das Ganze immer so ein bisschen hat durchgehen lassen und Rodman wie an so einer langen Leine hatte und wusste, okay, ich musste ihm ein paar Freiheiten geben, aber ich gebe ihm die auch nur, weil ich weiß, er kommt zu 100% wieder zurück. Da bin ich eher beeindruckt von der Professionalität von Phil Jackson.
Sehr lange Leine. Ja. Sehr, sehr lange Leine. Ja, übrigens, wer Atlantic City nicht kennt, hat King of Queens nie geliebt.
Stimmt, da kommt es öfter mal vor, ja.
Ja, es ist schon Wahnsinn. Also ein Zitat, was mir von Rodman im Zusammenhang auf die Medien im Kopf geblieben ist. Er sagt, wir werden nicht für Basketball bezahlt. Basketball ist ein ganz einfacher Sport. Du gehst raus, spielst dein Spiel, du wirst für das Ganze drumherum bezahlt. Und dass das mal jemand so offen und ehrlich auch anspricht. Ich glaube, wir wissen das alle, wie viel Druck von den Medien kommt, also das Ganze drumherum, aber Rodman, der sich dann auch da nichts geschissen hat, gesagt, ich werde hier nicht fürs Basketballspielen bezahlt, sondern für das Ganze drumherum, dass ihr andauernd von meiner Nase rumgeiert und dies wollt und das wollt und dann der Bericht und der Bericht und wo er auch in den Talkshows sitzt und sagt, hey, ihr braucht doch nichts, ihr braucht doch bloß immer irgendeine Scheiße, die ihr über mich schreiben könnt. Also ich feier Rodman für seine absolute Direktheit. Ich glaube, als Head Coach musst du so krasse Eier haben, dann zu sagen, yo, mach, weil im Endeffekt, du musst ja auch mal überlegen, was das für ein Zeichen für das restliche Team ist. Du sagst zu einem Spieler, yo, flieg halt einfach mal nach Las Vegas, zieh 48 Tage, der, keine Ahnung,
Stunden.
48 Stunden, sorry. Zieh dir den Alkohol rein, mach Party und dann, wenn du zurückkommst, ja, also echt.
Aber ich frage mich auch, wo ist der Drogentest damals gewesen?
Ja.
Also wurde damals nicht getestet? Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Also in den letzten paar Monaten wird ja immer stärker das Marihuana-Thema in der NBA angesprochen. Und es wird immer mehr sich von vielen Seiten eingesetzt, dass eben Marihuana legalisiert werden soll. Es heißt, bis zu 70% aller Spieler aktuell nutzen Marihuana oder konsumieren Marihuana, ob jetzt regelmäßig oder unregelmäßig, auf jeden Fall tun sie es während der NBA-Saison. Wo sind da diese ganzen Tests? Also wird es dann einfach totgeschwiegen in manchen Fällen? Reagieren die eher nur auf Doping und sagen dann bei den Grassachen, ist eher nicht so schlimm? Also ich glaube, so ein Rodman-Charakter ist ganz interessant für uns, weil wir dann mal sehen, was eigentlich alles möglich ist. Weißt du, er ist halt nur so noch so krass extrovertiert und dann bekommst du bei ihm viel mehr mit. Aber es wird so viele Spieler geben, bei denen du das gar nicht erwartest, die auch ihre wilde Seite haben und die auch ausleben müssen, damit du, wie du es auch gesagt hast, damit sie eben nicht bescheuert werden von diesem ganzen Medienzirkus und auch Fanzirkus, in dem sie halt jeden Tag irgendwie stattfinden.
Ja. Der Rodman war ja am Anfang, also da war ich auch geschockt, weil ich habe natürlich so seine Jugend und Anfangsjahre im College und dann bei den Pistons, die habe ich jetzt natürlich nicht so auf dem Schirm gehabt, das war ja ein ganz normaler, braver Junge. Also Isaiah Thomas hat ja gesagt, der ist in die Liga gekommen und der war naiv. Und Rodman hat man eigentlich nur noch als diesen absolut wilden Kauz, den man eigentlich nicht begegnen möchte im Dunkeln. Und ihn dann so als Jungspund zu sehen, da habe ich mir am Anfang so gedacht, wann kam der Punkt, wo war das der Punkt, wo er mit Madonna abhing und sie ihm gesagt hat, scheiß mal, was die ganze Welt denkt?
Scheinbar. Also das war wohl ein großer Punkt, der Madonna-Einfluss. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich habe fast das Gefühl, es war dieser Moment, als er da mit der Waffe in seinem Pickup-Truck auf dem Parkplatz von den Pistons gestanden hat. Das beschreibt er nämlich auch in seiner Biografie ziemlich ausführlich. Und da meinte er, da hat das, glaube ich, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass er gesagt hat, er wäre eingeschlafen. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall meinte er dann im Buch nämlich, dass das ein ganz entscheidender Faktor für ihn war, dass das wie so eine Wiedergeburt für ihn war. So, okay, ich war jetzt hier, ich hatte die Waffe, ich hätte mich umbringen können, ich hab's aber nicht gemacht. Und jetzt ziehe ich einfach mein Ding durch und bin dieser wilde Typ und lass jede Neigung, die ich habe, raus. Er hat ja auch, das kam jetzt nicht so viel vor bisher in der Doku, er hat ja auch viel gecrossdressed, also er ist viel auch in Frauenkleidern rumgelaufen, hat sich oft geschminkt, hatte Lidschatten drauf und so. Also ist schon ein sehr, sehr merkwürdiger Kauz, wie du es jetzt formulieren würdest. Oder beziehungsweise ein ziemlich krasser Paradiesvogel für die NBA. Weil wen gibt's außer Dennis Rodman, der so extrovertiert war? Also Ron Artest hat's irgendwann mal so ein bisschen versucht, nachdem er aber auch schon Ewigkeiten in der NBA war, hat er sich so ein bisschen die Haare gefärbt. Ich glaube, er wollte auch so der Rodman einfach seiner Generation werden, hat es aber nie wirklich richtig vermittelt bekommen. Aber dass jemand wirklich so krass mit Farben und sich so auch die, also nicht nur die Haare färbt, sondern auch einfach bunte Kleider trägt und Sachen, die nicht zusammenpassen, einfach nur um aufzufallen. Das ist wahrscheinlich der erste Russell Westbrook oder ja, Harden.
Habe ich auch gerade gedacht.
Die halt mit ihrer High Fashion da so ausflippen. Aber ich finde, Rodman hat das nie auf so einen Fashion-Film gebracht, sondern der wollte einfach, ich habe das Gefühl, Rodman wollte einfach nur auffallen. Der hat gemerkt, weißt du was? Ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Ich habe keine Verpflichtungen, kein gar nichts. Das Einzige, was ich machen muss, ist Basketball spielen und das kann ich. Lass mich mal abseits des Courts einfach durchdrehen. Ich kann machen, was ich will. Und das hat der voll durchgezogen.
Ja. Finde ich auch eine interessante Szene, weil du gerade gesagt hast, mit den ganzen Ringen, Nase, Mund und so weiter, da gibt's ja auch, das finde ich dann so schön, dass man solche Sachen, die kriegst du halt nie mit, wo Phil Jackson über das erste Treffen mit ihm spricht. Und yeah, dann sagt er, da sitzt er halt, steht nicht auf, gibt mir nicht die Hand mit seiner Samtmütze oder was er da auf hatte, yeah, und seinen Ringen, yeah, und etc. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Phil Jackson am Anfang schon erstmal gib mir Respekt und dann lass uns darüber reden, ne? Ob wir zusammenkommen, ob wir zusammen bei den Bulls zocken möchten, ne? Oder ob ich dich coachen soll. Ja, ich glaube so, also was mir nach dieser dritten und vierten Folge so bewusst wurde, was die für ein Glück hatten. Diese komplette Konstellation aus Jordan, Pippen, Rodman und Phil Jackson. Ne? Ey, wenn die nicht gewesen wäre, dieses Team hätte keinen Blumentopf gewonnen, weil die waren alle so so individuell, egal ob das jetzt ein Michael Jordan war, der dann auch den Ball nicht abgeben wollte, ob das ein Scottie Pippen war, der dann eigentlich einen Trade haben wollte, egal ob das ein Rodman war, der dann Jordan und Pippen an seiner Seite auch brauchte, die das überhaupt akzeptieren. Heutzutage würden andere Stars sagen, hey, fuck you, tschüss, ist so. Die würden einfach sagen, hey, du kannst doch nicht einfach machen, was du willst. Und nach diesen beiden Folgen, als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ey, wow, also was hatten die eigentlich vom Charakter her alle für einen Lack, dass die aufeinandertreffen, ne? Weil sich gegenseitig so zu akzeptieren und respektieren, wie man ist,
das war, glaube ich, viel Phil Jackson.
Absolut.
Und da will ich noch was dazu sagen, weil das war ja die Szene, Phil Jackson meinte dann, wie du es beschrieben hast, Rodman sitzt da und steht nicht auf und kriegt den Mund nicht wirklich auf und begrüßt den nicht so richtig. Und dann sagt ja Phil Jackson so, ey, steh auf, guck mir in die Augen, gib mir Respekt, bevor ich mich hier überhaupt mit dir hinsetze und mit dir spreche. Und das hat mich total an The Prince of Bel-Air erinnert. Du erinnerst dich an Onkel Phil?
Ja, klar.
Und genau, und damals haben sie das Casting für Onkel Phil gehabt. Und bei dem Casting war Will Smith anwesend. So, und die haben das so gestaged, dieses Casting, dass Will Smith in diesem Casting-Raum saß an einem Schreibtisch und seine Füße auf dem Tisch hatte und so halt die Hände zurück so hinter dem Kopf und einfach so richtig auf Boss gemacht hat, auf Chef gemacht hat. Und dann kamen so die einzelnen Onkel Phils rein und dann hat er sich mit denen unterhalten. Und das Erste, was dann hier, ich habe wieder seinen Namen vergessen, Avery, James Avery. James Avery war der Name des Schauspielers von Onkel Phil. Er kam rein, das Erste, was er gesagt hat, wenn du mit mir reden möchtest, dann nimm die Füße vom Tisch.
Ja, und genau das hat die Rolle gebraucht.
Und dann haben sie gesagt, ja, genau den brauchen wir, weil der bietet einem, also Will Smith war ja damals schon ein Rapstar gewesen, ist dann bankrott gegangen und hat dann die Rolle bekommen für Fresh Prince. Und du hast einfach jemanden gebraucht, der diesen Jungen davor bewahrt, dass der jetzt einen Höhenflug bekommt in seiner TV-Show und jedem auf der Nase rumtanzt. Und dafür war der Schauspieler eben perfekt, weil er hatte die Größe, er hatte die Präsenz und er hatte vor allem auch diese gewisse Würde, die ausgestrahlt hat, ey, du wirst mir hier nicht auf der Nase rumtanzen, nur weil du der Star der Show bist. Ich bin immer noch, ja, in dem Fall Onkel Phil. Und daran hat mich das sehr erinnert mit Phil Jackson, dass er eben meinte, steh erst mal auf, bevor du ich werde dich nicht begrüßen, wenn du nicht aufstehst und mir Respekt gibst. Fand ich sehr stark.
Ja, und dann haben sie sich tatsächlich auch letztendlich entschlossen, also Jerry Krause hat ja gesagt, ey, wenn die alle nicht da gewesen wären, dann hätten wir die niemals geholt. Unter gar keinen Umständen, ne? Und dann hat er, wie hat Pippen das gesagt?
Was denn?
Wo er gesagt hat, weil sie haben ihn dann gefragt, wie hat Rodman ins System gepasst? Und hat Pippen gesagt, sowas wie Arsch auf ein.
Like a hand in a glove.
Ja.
Also wie die Hand im Handschuh.
Ja, genau. Und so war es auch. Ja, du musst dir mal überlegen, du hast den mit einem der besten Scorer aller Zeiten in Gold, dann Scottie Pippen, einen der besten Verteidiger. Und was ich auch nochmal nachgeguckt hat, auch jemand, der ihnen ja auch Spacing, so blöd das klingen mag, aber zur damaligen Zeit das halt auch gebracht hat, weil ich habe da nochmal nachgeguckt, in den Saisons hat er immer so ungefähr 35-37% von draußen geschossen, ne? Elite-Verteidiger, und dann holst du dir halt noch den besten Rebounder in der NBA und einen Verteidiger, der die Hölle ist. Also einmal Gary Payton zitieren, er war wie eine Plage. Yeah. Und das hat man auch gesehen, auch wie er Magic Johnson verteidigt hat, also Rodman. Das ist, gegen den hast du einfach, aber der kommt natürlich dann von den Detroit Pistons geformt, von den Bad Boys rüber zu den Bulls, auch das finde ich sehr, sehr schön.
Erst zu den Spurs, da war er, glaube ich, 1,5 Jahre, ja, genau. Aber da wird wenig drüber geredet.
Ja, stimmt. Ja, und dann bei den Pistons halt einfach auch diese Mentality aufgesaugt, ich finde das auch sehr, sehr schön, dass das ein großer Teil von dieser dritten und vierten Folge so ein bisschen war, diese Rivalität zwischen den beiden, weil war auch, ja, vor meiner Zeit, wo ich alles verstehen konnte und dann nochmal zu sehen, wie krass die sich bekämpft haben und auch, dass dann Jordan das erste Mal den Titel gewinnt, dann auch die Pistons ja tatsächlich mit 4-0 nach Hause schickt und dann sagt er ja selber 7 Jahre Kampf, ja. Diese Bad Boy Pistons, also das finde ich erstens das Team von der Qualität her, von der basketballerischen Qualität her nicht so stark wie andere Teams, aber die wussten halt ganz genau, okay, komm zu uns nach Detroit und wir zerstören dich halt. Finde ich sehr, sehr geil, und weil wir vorhin drüber gesprochen haben, bevor er angefangen hat zu bohren, und zwar über diese ganze...
Ach so, zu bohren, ja, ich wusste gerade gar nicht, wo du bist.
Ja, okay. Mein Nachbar. Diese ganzen Fights und Schlägereien, das ist ja, also man sieht das dann auch nochmal, Rodman hat ja gesagt, ey, du konntest ja im Gegensatz zu heute vor 30 Jahren machen, was du wolltest, ey, die haben sich da wirklich, die liegen auf dem Boden, hauen sich echt wirklich auf die Fresse, man muss es einfach ganz klar so sagen, ja? Und ich muss jetzt ehrlich sein, ich bin normalerweise jemand, ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass sowas nicht sein muss, ist scheiße geil anzusehen, tut mir leid. Also, wie die sich einfach da auch körperlich sowas von überhaupt nichts schenken.
Ja.
Ich glaube, man kann schon sagen, es war damals ein anderer Basketball als heute, oder? Ich glaube, so diese Folgen bestätigen das auch nochmal. Und die Pistons sowieso.
Ja, also es ist wirklich ein komplett anderer Basketball. Das macht diese GOAT-Frage auch immer schwieriger für mich, je mehr ich mich so gezielt mit den Bulls-Jahren beschäftige von MJ und halt wirklich auch ganze Spiele gucke und das viel mache und Playoff-Serien. Es ist so anderer Basketball, ey. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen im Vergleich zu heute. Diese ganzen Schlägereien oder diese harten Punches, die da oft geflogen sind, klar, das hat auch mit dazugehört, das war jetzt nicht in jedem Spiel so, das wird den Pistons dann immer so ein bisschen nachgesagt und sie wären so dieses schlimme Team gewesen. Die hatten auch verdammt gute Basketballspieler. Das darf man nicht vergessen. Also die hatten mit Joe Dumas und Isaiah Thomas auf der Guard-Position, ja, hatten die zwei Hall of Famer einfach, die auch vollkommen zu Recht Back-to-Back-Champion wurden. Die hatten Dennis Rodman in dem Team, die hatten John Sally in dem Team, der ein super Rollenspieler war. Die hatten Rick Mahorn, die hatten Adrian Dantley, ein super Scorer. Hier Bill Lane Beer, natürlich ein unangenehmer Typ, aber eigentlich einer der allerersten Stretch-Fünfer da draußen. Also wenn du die alte Playoff-Spiele von denen anguckst, da steht aber mal ein Bill Lane Beer ab und zu an der Dreierlinie und schießt einen Dreier rein. Also die haben auch sehr, sehr neuartigen Basketball gespielt, würde ich fast sagen, die Pistons. Und ja, keine Ahnung, ich bin wie du. Also ich gucke ja viel NBA History auf YouTube, aber du bekommst es halt niemals in dieser Qualität. Also ich quäle mich aktuell durch die 88er Playoffs von den Bulls gegen die Pistons. Und da ist halt wirklich die Qualität, ey, ich sitze da selber davor und denke mir, bleh, ich will das gar nicht gucken, das ist so eine scheiß Qualität. Und dann machst du die Netflix-Doku an und die haben halt alles in HD und du bist so nah dran mit der Kamera und dann wird gegengeschnitten wie MJ und Isaiah Thomas, die Sachen dir einordnen. Deswegen ist diese Doku halt so wertvoll, weil du auch wirklich jeden Spieler, der drin vorkommt, hast du im Interview und die nehmen kein Blatt vor den Mund. Wirklich keiner. Also weder Isaiah Thomas entschuldigt sich dafür, dass er nicht die Hand geschüttelt hat von Jordan, noch akzeptiert dann Jordan sozusagen dieses Statement von Isaiah, sagt dann, das war so ein geiler Move, als dieser Regisseur sagt, hier ist das Statement von Isaiah und dann sagt Jordan, egal was du mir zeigst, der bleibt ein Arschloch.
Ja, ja,
das,
ja.
Also die mögen sich einfach nicht, die hassen sich nach wie vor. Ich bin absolut Fan von dieser Serie.
Ja. Aber du brauchst manchmal auch so einen Gegner, der dir deine Schwächen aufzeigt. Und Michael Jordan, der sich dann auch einfach mal 10 Kilo oben drauf gepackt hat an Gewicht. Also Der Unterschied ist dann schon. Und der Physio oder sein Personal Trainer hat dann gesagt, ey, pack mal bei jemandem, ne, der den ganzen Tag rauf und runter läuft, jemanden 10 Kilo Muskelmasse drauf. Der ist ja
das war ein guter Punkt.
Ja, der ist ja die ganze Zeit nur am Verbrennen. Und das ist schon ein krasser Unterschied, also wie robust Michael Jordan dann auch nach diesen 10 Kilo aussieht. Aber er hat dann auch gesagt, ey, das kann so nicht weitergehen. Also ich will nicht nur einstecken, sondern ich will auch austeilen. Und Letztendlich haben sie ja dann wirklich 4-0. Und diese eine Szene, wo Rodman Scottie Pippen absichtlich einen Flagrant, wo er ihn fast wo er ihn einfach komplett rausschubst und will ihm einfach nur irgendwas... Ich will ihm nichts unterstellen, aber es war schon auf jeden Fall heftig. Und Scottie Pippen sitzt da gefühlt, vielleicht ist es auch einfach nur so geschnitten, ne? 20 Sekunden auf dem Boden, ne? Es verzieht keine Miene. Und dann sagen ja alle zu dieser Szene, dann wussten wir, es ist vorbei. Wir wussten, es ist vorbei, weil die Detroit Pistons ja bloß in deinen Kopf wollten, ne? Und das haben sie in der Serie nicht geschafft. Und ich will gar nicht wissen, was es für eine Genugtuung ist, wenn du die ganzen Jahre davor immer aufs Maul bekommst und dann auch in den entscheidenden Spielen verlierst und dann sweepst du die Detroit Pistons mit 4-0. Das ist schon auf jeden Fall eine total geile Rivalität, aber auch da ist mir auch der Gedanke gekommen, dass MJ ein bisschen Glück hatte, weil wir reden immer von GOAT-Diskussionen und dass natürlich LeBron James verdammt viele Finals verloren hat. MJ hatte halt das Glück in Anführungsstrichen, der wurde halt immer in den Eastern Conference Finals von den Pistons rausgekickt, anstatt halt immer die Finals zu verlieren. Das ist so ein kleiner Gedanke, der mir danach kam, ohne dass er jetzt was dafür kann, und GOAT-Diskussion ist für mich sowieso kein Thema. Ich bin froh, dass ich LeBron gucken kann, ich bin froh, dass ich jetzt die Doku nochmal sehen kann zu den Bulls, und 6 Titel ist absoluter Wahnsinn, aber er hatte halt das Glück, dass er nicht in den Finals auf die Fresse bekommen hat, wie halt manchmal leider ein LeBron James.
Das stimmt, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann es so zusammenfassen, Jordan hatte die schwereren Conference-Gegner und LeBron hatte die schwereren Finals-Gegner. Wenn du die Finals-Gegner von 91 bis 98 von Michael Jordan dir anguckst, das sind keine herausragenden historischen Teams. Das sind keine Mannschaften, wo du sagst, wow, dass er das Team geschlagen hat, ist ja unglaublich. Also das waren einfach nicht solche Mannschaften. Bei LeBron, der musste die Spurs schlagen, der musste die Warriors schlagen, der musste, gegen wen hat er den dritten Ring gewonnen? OKC, gut, OKC war auch kein starkes Finals-Team. Und Michael musste sich viel härter aber in seiner Conference durchsetzen, eben gegen die Bad Boy Pistons oder gegen die Boston Celtics, die er nie überwunden hat. Also da, so kann man das, glaube ich, ganz, ganz einfach zusammenfassen. Und dann muss man halt einfach eingestehen, okay, LeBron hat halt gegen die Warriors gespielt. Und dann musste er noch gegen die Warriors spielen mit Kevin Durant. Und so ein Team hat Michael Jordan nicht ansatzweise in den Finals gefaced. Nicht ansatzweise. Da kann auch jeder Jordan-Fan gerne herkommen. Ich habe das auch in der GOAT-Debatte mit Siebes lang und breit besprochen. Die Finals-Gegner von Jordan sind Witz im Vergleich zu den Finals-Gegnern von LeBron. Aber LeBron hat auch hier und da mal gechoked. Also 2011 kann man ihm halt einfach, kann man nicht anders sagen. Er hätte das gewinnen müssen, hat er nicht gemacht. Wie du sagst, eigentlich müsste man sich echt hinsetzen und sagen, komm, scheiß drauf, lass einfach die Greatness appreciaten, wie ich immer so schön sag. Aber man verfällt halt doch irgendwie immer in die GOAT-Debatte. Also irgendwie kriegt man es auch nicht weg. Ich will nur sagen, man kann die Finals-Gegner halt überhaupt nicht vergleichen. Und deswegen, ja, Michael Jordan ist 6 von 6 gegangen in den Finals. Aber zeig mir mal ein Finals-Team, das er geschlagen hat, das krass war. Also das Erste, was kommen wird, sind die Suns. So, die Suns waren in dieser Finals-Serie nicht besonders gut. Und das andere Team, was die Leute sagen würden, ja, die 91er Lakers, da war Magic. Ja, das war Magic am Ende seiner Karriere. Das waren die Lakers ohne Kareem Abdul-Jabbar. Das war nicht mehr das Lakers-Team aus den 80ern, das dominiert hat.
Und den Titel hat ja Paxton gewonnen, wie wir jetzt wissen. Weil in der Endphase hat ja immer Paxton gewonnen. Den Witz, den habe ich mir extra aufgeschrieben und den muss ich jetzt bringen. Im Endeffekt war das dann die Situation für alle, die es jetzt noch nicht geguckt haben, dass MJ dann natürlich gewohnt war, andauernd der balldominante Spieler zu sein und halt aus dem Contest heraus zu werfen. Und dann hieß es halt, ey, Paxton steht halt die ganze Zeit frei, was du dann auch erstmal, der hat ja gefühlt jeden Wurf dann getroffen. Und was ich auch einfach mitnehme aus dieser Doku, egal wie...
Warte, was ist jetzt der Witz?
Dass Paxton für die Bulls den Titel gewonnen hat und nicht MJ.
Ach so, okay.
Okay, wenn du ihn nicht verstehst, verstehen ihn die anderen draußen auch nicht.
Nein, weil du hattest das so... Der Klang deiner Worte, das hat sich so angehört, was du gesagt hast, so jetzt kommt ein Witz, den ich aus der Doku zitiere.
Nein, der Witz war, dass Paxton am Ende die ganzen Würfe reingemacht hat und nicht Michael Jordan, ne?
Ach so.
Also, okay. Das, können wir das bitte rausschneiden?
Ey, ist eh so ein verkorkster Podcast. Ich habe vorhin auch gemerkt, dass meine Tonspur die ganze Zeit so hoch und runter gegangen ist, weil ich... Die Zuhörer wissen das jetzt nicht, aber du weißt es, diese blöde Skype-Einstellung mit dem Mikrofon.
Ja.
Da war der Haken wieder gesetzt bei automatisch hoch- und runterpegeln. Und deswegen habe ich gerade geguckt, hier und da in der Tonspur ist jetzt auch mein Audio laut und leise. Also sehr eine verkorkste Folge.
Okay. Ja, es sei uns verziehen, die Technik und der Nachbar sind heute nicht gerade unsere besten Freunde. Genau, die Sache, die ich jetzt noch sagen wollte, was ich auf jeden Fall jetzt schon nach den ersten 4 Folgen mitnehmen kann, du kannst einen Titel nicht alleine gewinnen. Es hat nie irgendjemand einen Titel komplett alleine gewonnen. Egal ob das, also für mein Empfinden, du brauchst immer irgendjemand an deiner Seite, der dich supportet. Egal ob das ein guter Verteidiger ist, egal ob das ein guter Playmaker ist, egal ob das ein zweiter Superstar ist. Du brauchst entweder Rollenspieler, einen Superstar. Du kannst nicht alleine in den Finals stehen und droppst jedes Spiel 50, okay, LeBron James mit den Cavs, wo er Triple-Double in den Finals aufgelegt hat. Aber so letztendlich, es ist auch immer noch ein Team-Basketball. Und ich finde, dass diese Doku uns in so vielen Dingen einfach die Augen öffnet. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Was ist wirklich mit Michael Jordan? Weil bis jetzt muss man sagen, der kommt ja so sauber weg. Das kann ja gar nicht sein. Wir haben ungefähr 1 Million Cliffhanger. Also das bei Scottie Pippen muss es ja dann irgendwie noch weitergehen. Was war da mit Jerry Krause? Das wird sicherlich.
Das wurde doch aufgelöst jetzt. Also er spielt ja jetzt wieder.
Ja, aber was? Das war ja bloß eine Minute, wo sie dann gesagt haben, wo er dann gesagt hat, ja, ich wusste am Ende sowieso, dass sie mich nicht traden. Und ich hoffe, dass das nicht alles war. Weil am Ende würde ich dann schon noch irgendwie gerne wissen, haben die beiden sich nochmal hingesetzt? Oder haben dann einfach gesagt, wir reden einfach nicht mehr bis zum Ende der Saison, fuck off, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch.
Gute Frage. Ja, hoffentlich kommt da noch was.
Ich bin gespannt. Und natürlich Michael Jordan. Aber ich finde es auch cool, dass sie am Anfang jetzt nicht alles über Jordan machen, sondern so Step by Step sich für jeden Zeit nehmen. Auch ein kleiner Abschnitt über Phil Jackson finde ich super, dass sie da mal 15 Minuten einfach drauf eingehen, wo er, glaube ich, bei den Knicks gespielt hat. Ja.
Ja.
Und dann auch, was es überhaupt für ein Typ ist, Hippie seiner Zeit. So Phil Jackson auch einfach als Mensch und Typ, um auch ein bisschen zu verstehen, warum der überhaupt mit denen allen so gut klarkam. Man muss sagen, ist einfach einer der größten, wenn nicht sogar der größte Coach aller Zeiten. Ich glaube, ein Punkt, den er Popovic voraus hat, ich weiß nicht, ob Popovic mit solchen Typen klargekommen wäre.
Das ist ein guter Punkt, weil Popovic hat halt charakterlich wirklich immer die absoluten Vorbildspieler gehabt, 20 Jahre lang. Und Phil Jackson hat's mit Michael aufgenommen, mit Rodman, mit Pippen, mit Kobe, mit Shaq und dann nochmal danach mit Kobe. Und das wird jedes Mal nicht leicht gewesen sein. Also das sind einfach nochmal andere Superstar-Egos als das von einem Tim Duncan und Ginobili und Parker vielleicht. Und Popovic hat nie Back-to-Back gewonnen. Phil Jackson hat 3 Threepeats und dann einen Repeat.
Das ist so krass.
Also das ist halt komplett geisteskrank. Also anders kann man es nicht sagen. Weißt du, wer in der modernen NBA threepeated überhaupt und einfach die 3, an die man denkt, oder die 3, die es einfach nur gibt, es gibt sonst keine anderen, die 3 seit den 1980er Jahren hat einfach alle 3 Phil Jackson. 2-mal mit den Bulls, 1-mal mit den Lakers und dann nochmal fürs gute Gewissen nochmal gerepeated mit den Lakers 2009 und 2010. Das ist halt Wahnsinn.
Ja. Also das würde mich auch mal noch interessieren. Und wenn das plus 10 Minuten sind, ein bisschen reingucken ins Training. Das ist vielleicht jetzt nicht so, dass du da mega den Hype, aber so für die Basketball-Nerds, mich würde es einfach mal interessieren. Wie haben die trainiert? Worauf hat er Wert gelegt? Hat er viel Individualtraining gemacht? Hat er viel Teamtraining gemacht? Hat er viel gestretched? Viele Drills? Keine Ahnung.
Yoga hat er gemacht.
Ja, Yoga. Also,
das hat man gesehen und das war sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit.
Ja. Also ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Einblicke bekommen, aber auch nach Folge 3 und 4. Also absolut geil. Ich hoffe, es geht so weiter. Die Qualität ist nach wie vor, du hast es gerade angesprochen, der absolute Hammer. Auf YouTube findest du das einfach nicht so. Ich wünschte mir manchmal einfach, es würde noch ein Spin-off geben mit allen geilen Spielen, bitte in geiler Qualität. So die komplette Serie gegen die Pistons. Naja, aber klar, die haben natürlich dann auch einfach nochmal vielleicht haben die das irgendwo hinten in den dunkelsten Kammern rumliegen, das ganze Videomaterial. Mittlerweile ist
die haben das. Ja. Das ist ja das Schlimme. Es gibt ein NBA-Archiv, da ist, also alles, was je aufgenommen wurde, es wurden auch vor allem bis Ende der 80er wurde jetzt auch nicht jedes Spiel so aufgenommen, auch in den 90ern, Regular-Season-Spiele nicht. Manche wurden gar nicht übertragen und so weiter. Aber es gibt so viele Spiele, die in HD-Qualität gefilmt wurden, weil das konnten die Kameras damals, nur die Endgeräte konnten das damals noch nicht abspielen, also die Fernsehaufzeichnungen und die Aufzeichnungen, die wir dann immer sehen bei YouTube, sind ja von irgendwelchen Leuten, die ein Spiel von ihrem Fernseher per Videorekorder abrecordet haben. So, das eigentliche Signal von der Kamera oder wie es auf der Kamera gespeichert ist, das ist ja in sehr, sehr guter Qualität und das liegt in diesen Archiven rum. Und keiner macht irgendwas damit. Und ich wünschte mir so sehr, die würden mal ein Team dafür degradieren oder abstellen. Und es würde einfach heißen, ey, für die nächsten 5 Jahre macht ihr nichts anderes, als Classic Games zu digitalisieren und die auf DVDs oder Datenträger zu pressen. Und dann können wir die kaufen. Ich würde alles kaufen.
Ich auch.
Ich würde alles kaufen. Oder richtet einen Streaming-Service ein, so à la Netflix, nur mit alten Spielen. Das wäre so überragend.
Ja, aber Hauptsache, wir laufen im League Pass noch mit 720p rum. Das werde ich nie verstehen.
Ja, das ist tough.
Du hast mich in der letzten Podcast-Episode gefragt und damit will ich heute abschließen. Vielleicht hast du irgendwas im Kopf. Gibt es in Folge 3, 4 irgendeinen Moment, der, wo du gesagt hast, der hat mich besonders getoucht, der bleibt mir in Erinnerung? Irgendwie sowas in die Richtung.
Also was ich sehr spannend fand, war, dass wir wirklich Material hatten von Dennis Rodmans erstem Training nach dem Vegas-Ausflug. Und dass er dann da steht und Phil Jackson sagt irgendwas zu ihm und dann sagt Michael, ey, verlang jetzt nichts von ihm, sei froh, dass sein Körper überhaupt anwesend ist. Das fand ich halt eine sehr krasse Introspektive. Und was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war vor Game 7 1990, Pistons gegen Bulls, dass Scottie Pippen ja seine Migräne hatte und nichts gesehen hat. Und halt so höllische Kopfschmerzen hatte und sich einfach unwohl gefühlt hat. Und da gab es auch diesen Moment, wo ich halt nie gedacht hätte, dass es den geben kann. Da gehen die Bulls, also sind noch nicht aufs Feld gerannt, sondern stehen noch im Arena-Eingang und rufen sich gerade alle zusammen, strecken die Arme hoch, wollen so einmal ihr typisches Geschrei halt machen und dann aufs Feld rennen. Und auf einmal sagt Michael Jordan, warte mal, wo ist Scotty? Ja. Und dann ist es so ein Moment so, okay, shit, wo ist Scottie Pippen? Geht's dem jetzt wirklich so schlecht?
Wo ist meine linke Hand?
genau. Und du hast richtig gesehen bei Michael, als dann irgendeiner sagt so, ja, Scottie ist gerade da oder Scottie kotzt gerade oder so. Du siehst richtig bei Michael, wie er so für eine Sekunde ganz besorgt wird. Also wie du's gesagt hast, so meine rechte Hand ist weg. Ja. Was mache ich jetzt? Und solche kleinen Momente finde ich halt einfach Wahnsinn.
Ich kann jedem da draußen sagen, wer es nicht kennt, Migräne, dass Scottie überhaupt auf dem Feld stand.
Wahnsinn.
Also ich habe zwischendurch manchmal auch leider Wetterbedenken, Gott sei Dank ganz, ganz selten. Aber wenn ich's hab, it's over. Du kannst nichts mehr machen. Es ist wirklich so, deine Augen verschwimmen, dein Kreislauf verabschiedet sich. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du musst kotzen. Dass er dann auf in den Playoffs überhaupt auf dem Feld steht. Als ich es gelesen habe, beziehungsweise gesehen habe war das Spiel mit der Migräne, habe ich eigentlich gedacht, dass Scottie Pippen überhaupt nicht spielt. Da war ich dann schon überrascht, dass er überhaupt auf dem Feld stand. Kann ich jedem da draußen nur sagen, Migräne ist der absolut größte Shit, den es auf dieser Welt gibt.
Voll. Aber finde ich witzig, du bist also so ein Wetter-Migräne-Typ.
Ja, total.
Weißt du, bei was für einem Wetter?
Meistens, wenn es von schön auf nicht schön umschlägt, dann bin ich direkt dabei, ja.
Okay, ja. Interessant. Ich bin so ein Stress-Migräne-Typ. Und vor allem habe ich das bei sozialem Stress. Also du kennst es bestimmt auch, du gehst zu irgendeiner Geburtstagsfeier, wo du eigentlich keinen kennst, oder du musst irgendwo mitgehen auf irgendeine Feier, wo alles so ein bisschen steif ist und du weißt schon davor, du wirst dich da nicht wohlfühlen. Und vor solchen Feiern und vor allem, wenn ich dann dort bin, dann setzt es auf einmal ein und du willst einfach nur noch sterben. Also du denkst wirklich, jemand hämmert dir, also nicht jemand hämmert, sondern es fühlt sich an, als wäre dein Kopf in einem Schraubstock eingequetscht und jemand würde einfach kontinuierlich immer weiter zudrehen. Und dann ist es bei mir auch so, ich reagiere dann so krass allergisch auf Helligkeit. Also ich muss dann immer in irgendeinen dunklen Raum, am besten mit einem kalten Waschlappen irgendwie auf den Kopf und einfach so für 2 Stunden runterkommen. Und ich fand das früher immer, also ich weiß nicht, das haben wir jetzt nicht gesehen in der Doku, aber es gab wohl das Gerücht, dass Michael dann öfter mal zu Scotty gesagt hätte, so, oh, Scotty, hast du heute mal wieder Kopfweh? So auf Antwort auf das Migränespiel. Also der hat ihm das sehr übel genommen. Und früher habe ich das auch noch so gedacht, so, ja, Scotty Pippen, voll das Weichei. Aber wenn du wirklich eine Migräneanfall hast, das geht nicht. Es geht nicht, da kann ich dagegen durchspielen. Das ist nicht das Gleiche wie Michael Jordan mit seinem Flu-Game, mit der Lebensmittelvergiftung. Das ist was anderes. Bei der Migräne, du bist so blockiert im Kopf, du kannst dich nicht mehr bewegen. Ja, und du kannst auch wirklich nichts mehr sehen. Ja. Genau, deine Wahrnehmung ist einfach im Arsch. Ja, fand ich sehr interessant, dass wir da so ein bisschen Hintergrund dafür bekommen haben, weil er konnte nichts machen. Hm. Er konnte einfach nichts machen.
Ja, absolut. Ja, die Szene, die mir im Kopf geblieben ist, als Magic und Michael sich umarmt haben und dieses Bild, so 10 Sekunden.
Ja, das ist sehr schön.
Das war so ein bisschen wie Junge, jetzt ist es deine Bühne. Meine Zeit ist vorbei.
Ja.
Fand ich sehr, sehr schön. Und da kann ich auch nochmal sagen, vom technischen Einsatz, wie es geschnitten ist, von der Musik her, also mir taugt so krass. Ich muss echt sagen, ich habe schon viele Dokus gesehen, weil ich Dokus generell einfach total interessant finde. Nicht nur in Bezug auf Basketball, auf andere Themen auch. Das ist von der Technik her und vom Einsatz der von den Stimmen, die man hat und dass man dann wieder zurückgeht zu den aktuellen Spielszenen, aber nie so, dass man sich so denkt, ey, Alter, was geht jetzt ab? Bin jetzt auch in der dritten und vierten Folge viel besser klargekommen mit diesen Zeitsprüngen. Da war ich in der ersten beiden Folge war ich auch so ein bisschen, Alter, wo sind wir jetzt gerade eben, in welchem Jahr? Ja, deswegen, also muss man nach wie vor sagen, auch nach Folge 3 und 4 gibt es von mir nach wie vor eine 10 von 10. Alles sehr, sehr stark. Aber ein bisschen auspacken können sie auf jeden Fall schon noch, wenn es um Michael Jordan geht. Aber da werden wir sicherlich noch was sehen. Und dann wird ja witzig sein zu sehen, wie reagiert er in den Interviews. Weil er sieht das ja dann selber und wird auf diese Themen angesprochen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn, ich denke, Michael wird dann einfach offen und ehrlich drüber sprechen, weil dafür gibt es die Doku ja letztendlich auch. Und bisher wurde über alles offen und ehrlich gesprochen. Dann mal gucken, wie er dazu steht und ob er dann immer noch so die ganze Zeit grinst oder ein bisschen ernster wird, weil bisher ist Michael in seinem Stuhl noch ziemlich gut gelaunt, muss man sagen. Aber jetzt.
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, für heute am Anfang ein bisschen NBA News. Fazit, dritte, vierte Folge zum Ende. Für die technischen Probleme heute natürlich fettes Sorry, aber auch uns kann das mal passieren. Ich habe vorhin zum Björn auch gesagt, ey, sag ich, jetzt machen wir hier fast 2 Jahre den Podcast und das erste Mal, dass wir von, dass der Nachbarboard gestört werden. Das ist uns noch nie passiert und deswegen. Und sollte es beim Björn irgendwie leichte Schwankungen geben, verzeiht uns das bitte, falls mal irgendwie ein bisschen höher und leiser ist. Technik, manchmal macht sie irgendwo einen Haken rein und dieser Haken bei Skype ist wirklich absolut, ich hatte das auch mal am Anfang von der Episode, naja, es ist absoluter Witz, ich weiß gar nicht, für was man so einen Scheiß braucht, lass einfach die Audiospur da, wo sie sein soll, beziehungsweise die Lautstärke und, aber naja, sind wir für heute durch, oder? Oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, auf die 3 Folgen, 4 Folgen oder generell?
Eigentlich nicht. Also ich habe auch das Gefühl, Leute, war nicht unsere stärkste Folge oder vielleicht beziehe ich es auf mich. Also ich fand jetzt nicht, es war meine beste Folge heute, aber du kennst es auch, wenn du was am Aufnehmen bist, live und du bist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dass du deine Tonspur anguckst und dir versuchst zu überlegen, wieso schwankt die ganze Zeit? Wieso ist die manchmal hoch? Manchmal ist der Ausschlag total krass, manchmal total leise. Und dann bist du mit dem Kopf nicht so ganz da. Und dann hatten wir noch die Unterbrechung. Das war jetzt alles nicht so vorteilhaft leider. Aber komm, scheiß drauf, sei es drum. Wir geben immer unser Bestes. Und heute war es von mir nicht das Allerbeste. Dafür gibt's am Freitag eine Folge. Ja, für alle, die es verpasst haben, Freitag kommt diese Woche eine Folge. Nächste Woche wird dann wieder ausgesetzt, also jetzt die Freitagsfolge immer im 2-Wochen-Takt. Und am Freitag werden wir auch unsere Playoffs, die wir schon lange, lange am Laufen haben, endlich auch beenden. Genau, und ansonsten, schaut auf unseren YouTube-Kanälen vorbei, weil da droppt eine Menge, Menge Content. Also falls ihr die NBA vermisst, auf unseren Kanälen müsst ihr sie nicht vermissen, einmal bei Max und einmal bei mir. Genau, nee, ansonsten bin ich raus, Max.
Jo. Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag. Diesen Freitag sind wir wieder am Start. Dann geht's weiter mit den Playoffs, beziehungsweise denke ich, dass wir die Playoffs, unsere Fantasie-Playoffs dann auch zu Ende bringen. Und genau, dann ist auch wieder Platz für eure Fragen im nächsten Freitags-Podcast. Aber wie gesagt, jetzt immer im 2-Wochen-Rhythmus. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt sauber, passt auf euch auf und bis Freitag. Ciao.
Ciao.